This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Und wir schwitzen.
Ja, sehr. Es ist sehr heiß.
Wir haben uns den heißesten Tag für die Aufnahme ausgesucht, ohne Klimaanlage.
Ja. Juhu, yay.
Aber
hilft ja nichts.
Es hilft nichts. Die Arbeit muss getan werden.
Ja, also falls ihr Kinderstimmen oder so im Hintergrund hört, wir haben zumindest irgendwie Fenster auf, ja, damit es hier nicht ganz so stickig drin wird.
Ja, wir haben schon auf Ventilatoren und Fächer und so verzichtet, aber es ist schon, also ich hoffe, ihr wisst, was für ein Opfer wir jetzt für euch hier bringen.
Ja.
Denn ihr wisst ja auch, dass Sommer nicht unsere Jahreszeit ist.
Nein.
Und wir keine Fans von über 30 Grad sind.
Nee, aber Positives, das Studio wird langsam endlich fertig.
Ja.
Wir müssen nur noch ein bisschen streichen, dann noch einen Teppich einrichten und dann haben wir ein Studio, wo wir dann hoffentlich ein bisschen kühler in Summe immer sitzen können.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da freuen wir uns beide drauf. Vor allem müssen wir dann nicht immer das Equipment hin und her schleppen.
Genau.
Und immer wieder neu aufbauen, sondern können es einfach dort lassen.
Ja.
Deswegen freuen wir uns alle einmal gemeinsam.
Yay!
Und wir können uns auch nochmal freuen.
Yay!
Für alle die, die uns nicht auf Insta folgen, shame.
Diding.
Diding. Nein, aber für alle die, die uns nicht auf Insta folgen, die haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Aber Geistergeflüster kommt auf die Bühne.
Yes, wir haben dieses Jahr im November 2 Live-Auftritte im Rahmen des Podifest-Festivals.
Yes.
Ja, wo verschiedene Podcaster, also auch eher kleinere Podcasts, jeweils eine Stunde Zeit bekommen,
aufzutreten.
Und wir sind am 21. November in Köln und am 29. November in Hamburg. Also auch 2 verschiedene Städte sind vertreten in 2 verschiedenen Regionen von Deutschland. Ja, es deckt natürlich bei weitem nicht alles ab, aber wir sind froh, überhaupt diese Möglichkeit von Podifest bekommen zu haben.
Ja, weil alleine könnten wir das nicht reißen.
Also nein, das glaube ich auch. Und ja, wir würden uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen, euch dort begrüßen zu dürfen, entweder in Köln oder in Hamburg.
Ja.
Und ja, wir packen euch auch die Links in den Linktree rein.
Auf jeden Fall.
Wo ihr Tickets kaufen könnt.
Wartet nicht zu lange, denn
es sind nur noch wenige verfügbar.
Das klingt so furchtbar.
Nein, honestly, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie viele noch verfügbar sind.
Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob sich überhaupt schon jemand für uns Tickets geholt hat.
Ja.
Wir hoffen es sehr, aber wir wissen es nicht. Nur die Plätze sind halt tatsächlich begrenzt.
Ja,
es ist natürlich
also
keine große Location.
Nein, also in Köln gibt es, glaube ich, 70 Plätze,
glaube ich, ja.
Und in Hamburg immerhin 140, aber trotz, also es wäre natürlich schon krass, wenn die ausgefüllt werden würden.
Ja,
aber also, es sind in Summe eigentlich halt nicht viele. So.
Wir freuen uns auch, wenn uns nur drei Ghosts besuchen wollen.
Genau. Ja, und dann werden wir uns eine ganz, ganz coole Folge hoffentlich ausdenken, die wir dann da live auf die Bühne bringen. Aber auch, sagen wir direkt schon, alle Ghosties, die nicht dorthin kommen können, keine Sorge, wir bekommen diese Tonaufnahme hinterher zur Verfügung gestellt und wir werden die dann auch bei Zeiten hier als Folge.
Genau, wir werden die dann quasi nachträglich einstellen.
Genau. Ne?
Nur die dann eben die Tickets kaufen, die haben halt den Vorteil, uns live zu sehen für eine ganze Stunde. Und das eben direkt vor Ort miterleben zu dürfen.
Genau.
Ja. Und somit würde ich sagen, machen wir auch weiter im Text.
Genau.
Wir sind
in den USA. Wir haben uns ehrlicherweise wegen dieser heißen Woche und weil wir wieder sehr kurz vor knapp waren, nichts allzu Schwieriges thematisch rausgesucht.
Genau.
Und Amerika ist ja wie England, Irland, Kanada eine relativ sichere Bank, was paranormale Orte angeht.
Das stimmt.
Sind beide mit, ich denke, sehr interessanten Geschichten fündig geworden. Und ja, Katharina fängt heute mit ihrer Geschichte an.
Das ist korrekt. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde Amerika von einer tödlichen Krankheit heimgesucht, die vielen damals als der Weiße Tod bekannt war: Tuberkulose. Eine schlimme Infektion, die vor allem die Lunge befällt. Diese furchterregende und hoch ansteckende Seuche, für die es keine Heilung gab, raffte ganze Familien und manchmal ganze Städte dahin. Im Jahr 1900 hatte Louisville, Kentucky, die höchste Tuberkulose-Sterblichkeitsrate in Amerika. Das auf niedrigem Sumpfland erbaute Gebiet war der perfekte Nährboden für Krankheiten und 1910 wurde auf einem windigen Hügel im Süden von Jefferson County ein Hospital errichtet, das zur Bekämpfung dieser schrecklichen Krankheit konzipiert war. Doch die Tuberkulose grassierte weiterhin in der Region. Das Krankenhaus hatte irgendwann keine Kapazitäten mehr und schließlich wurde 1924 mit Geld und Landspenden ein neues Sanatorium gegründet. Das neue Gebäude, bekannt als Waverly Hills, wurde 2 Jahre später, im Jahr 1926, eröffnet. Es galt als das modernste Tuberkulose-Sanatorium des Landes, aber selbst dann erlagen die meisten Patienten der Krankheit. Zu dieser Zeit gab es noch keine Medikamente zur Behandlung der Infektion, sodass viele Patienten simpel Ruhe, frische Luft und viel nahrhaftes Essen angeboten wurde. Leider diente Waverly Hills in erster Linie dazu, die Erkrankten zu isolieren und sie von den Gesunden fernzuhalten. Familien wurden auf tragische Weise getrennt, Eltern und sogar Kinder wurden in das Sanatorium eingewiesen und durften kaum Kontakt zu ihren Angehörigen pflegen. Die Behandlung für Tuberkulose waren manchmal genauso schlimm wie die Krankheit selbst. Einige der Experimente, die auf der Suche nach einem Heilmittel durchgeführt wurden, erscheinen nach heutigen Maßstäben barbarisch. Andere sind heute gängige Praxis. Die Lungen der Patienten wurden ultraviolettem Licht ausgesetzt, um die Ausbreitung der Bakterien zu stoppen. Dies geschah in Sonnenzimmern, wo künstliches Licht anstelle von Sonnenlicht verwendet wurde. Manchmal wurden die Patienten auch auf das Dach gelegt, wo sie von der echten Sonne beschienen werden sollten. Da man glaubte, dass auch frische Luft eine mögliche Heilung sei, wurden die Patienten oft vor große Fenster oder auf offene Veranden gesetzt, unabhängig von der Jahreszeit. Alte Fotos zeigen Patienten, die in Stühlen sitzen, frische Luft schnappen und dabei buchstäblich mit Schnee bedeckt sind. Andere Behandlungen waren weniger angenehm und viel blutiger. Ballons wurden chirurgisch in die Lunge implantiert und dann mit Luft gefüllt, um sie zu erweitern. Es versteht sich von selbst, dass dies oft katastrophale Folgen hatte. Ebenso wie eine Operation, bei der Muskeln und Rippen aus der Brust eines Patienten entfernt wurden, damit sich die Lunge weiter ausdehnen und mehr Sauerstoff aufnehmen konnte. Dieses blutige Verfahren galt als letzter Ausweg und viele Patienten überlebten diese schrecklichen Eingriffe nicht. Während die Patienten, die sowohl die Krankheit als auch die Behandlungen überlebten, Waverly Hills durch die Vordertür verließen, verließen viele andere das Krankenhaus durch den sogenannten Leichenschacht. Dieser geschlossene Tunnel für die Toten führte vom Krankenhaus zu den Eisenbahnschienen am Fuße des Hügels, auf dem Waverly erbaut wurde. Mithilfe eines motorisierten Schienen- und Seilsystems wurden die Leichen heimlich zu den wartenden Zügen hinabgelassen. Dies geschah, damit die Patienten nicht sehen konnten, wie viele der Menschen dort tatsächlich starben. Die Ärzte waren der Meinung, dass ihre psychische Gesundheit genauso wichtig war wie ihre körperliche Gesundheit. Es gibt viele ungenaue Berichte darüber, wie viele Menschen während der jahrzehntelangen Betriebszeit von Waverly Hills gestorben sind. Einige behaupten, dass Zehntausende innerhalb der Mauern des Krankenhauses starben, aber diese Zahl ist stark übertrieben. Laut Dr. J. Frank Stewart, einem ehemaligen stellvertretenden medizinischen Direktor des Krankenhauses, betrug die höchste Zahl der Todesfälle in Waverly Hills in einem einzigen Jahr 152. Bis 1955 war diese Zahl auf nur noch 42 Todesfälle gesunken. Und es wird geschätzt, basierend auf den eingereichten Sterbeurkunden, dass seit der Gründung des Krankenhauses im Jahr 1911 insgesamt etwa 6000 Menschen dort starben. Das ist zwar weit weniger als die Zahlen, die in den Legenden genannt werden, aber dennoch eine enorme Zahl von Todesfällen, die in einem einzigen Gebäude zu verzeichnen waren. Ende der 30er Jahre begann die Tuberkulose weltweit zurückzugehen und bis 1943 war sie in den Vereinigten Staaten durch neue Medikamente weitgehend ausgerottet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem leichten Anstieg der Neuerkrankungen und viele Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehrten, wurden in Waverly Hills untergebracht. Dr. Stewart schrieb in seiner Autobiografie, dass viele der Soldaten so weit fortgeschrittene Fälle hatten, dass sie nach ihrer Ankunft im Krankenhaus nicht länger als eine Woche lebten. 1961 wurde Waverly Hills geschlossen, aber ein Jahr später als Woodhaven Geriatric Sanatorium wieder eröffnet, ein Seniorenheim. Es gab viele Gerüchte und Geschichten über Misshandlungen von Patienten und ungewöhnliche Experimente während der Jahre, in denen das Gebäude als Pflegeheim für Senioren genutzt wurde. Einige davon haben sich als falsch erwiesen, andere leider als wahr. Die Elektroschocktherapie, die damals als sehr wirksam galt, wurde häufig bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt. Budgetkürzungen in den 1960er und 1970er Jahren führten zu schrecklichen Zuständen und Misshandlungen von Patienten und 1982 schloss der Staat die Einrichtung endgültig. Ist es nach all dem Tod, dem Leid und den Qualen innerhalb dieser Mauern verwunderlich, dass Waverly Hills als einer der am meisten von Geistern heimgesuchten Orte des Landes gilt? Die Gebäude und das Grundstück wurden versteigert und wechselten im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte mehrfach den Besitzer. 1983 kaufte ein Bauträger das Grundstück mit dem Plan, es in ein Gefängnis mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen für den Bundesstaat Kentucky umzuwandeln. Nach Protesten der Anwohner wurde dieser Plan jedoch aufgegeben und eine neue Idee entwickelt, das ehemalige Krankenhaus in Wohnungen umzuwandeln. Aufgrund fehlender Finanzmittel wurde allerdings auch dieser Plan aufgegeben. Im März 1996 wurden Waverly Hills und das umliegende Gelände von Robert Alberhusky gekauft, der die Christ the Redeemer Foundation Inc. leitete. Er hatte Pläne, auf dem Gelände von Waverly die weltweit höchste Jesusstatue sowie ein Kunst- und Andachtszentrum zu errichten. Die Statue, die von der berühmten Christusstatue in Rio de Janeiro inspiriert war, sollte auf dem Dach des Krankenhauses stehen und etwa 4 Millionen Dollar kosten. Die nächste Phase seines Plans sah vor, das Sanatorium für weitere 8 Millionen Dollar in eine Kapelle, ein Theater und einen Souvenirladen umzuwandeln. Es überrascht nicht, dass die Spenden für das Projekt weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Im ersten Jahr kamen nur 3.000 Dollar für das Projekt zusammen, sodass es im Dezember 1997 eingestellt wurde. Alberhusky gab das Grundstück in Waverly Hills auf und versuchte dann, um einen Teil seiner Kosten wieder hereinzuholen, das Grundstück für abbruchreif erklären zu lassen, damit die Gebäude abgerissen und neu bebaut werden konnten. Dieser Plan wurde vom Landkreis blockiert und Gerüchten zufolge wurden dann Abrissarbeiten am südlichen Rand des Gebäudes durchgeführt, um die strukturellen Fundamente zu untergraben und Versicherungsgelder zu kassieren. Auch dieser Plan schlug fehl und 2001 wurde Waverly Hills an Charlie und Tina Mattingly verkauft, die derzeitigen Eigentümer des Grundstücks. Bis zum Jahr 2001 war das einst stattliche Gebäude durch den Zahn der Zeit, die Witterungseinflüsse und Vandalismus fast vollständig zerstört worden. Waverly Hills war zum örtlichen Spukhaus geworden und zog Obdachlose auf der Suche nach Unterschlupf sowie Teenager an, die auf der Suche nach Geistern einbrachen. Die alte Einrichtung erlangte bald den Ruf, heimgesucht zu sein. So wird angeblich öfters in der Küche eine männliche Gestalt in einem weißen Kittel gesehen. Seine Erscheinung wird oft mit Kochgerüchen wie frisch gebackenem Brot in Verbindung gebracht. Aber es ist unmöglich, in diesem Raum Essen zuzubereiten, da er mittlerweile eine Ruine ist. Im dritten Stock, dem Kinderflügel, wird oft ein Mädchen ohne Augen gesehen, das herumläuft. Und dort ist auch ein Junge, der mit einem Lederball spielt. In der Nähe der Sonnenzimmer wird regelmäßig eine Frau mit blutigen Handgelenken gesehen. Sie rennt durch die Flure und schreit um Hilfe, wenn man ihr begegnet. Die vielleicht größte und umstrittenste Legende von Waverly Hills steht in Verbindung mit dem 5. Stock des Gebäudes. Dieser Stock des alten Krankenhauses bestand aus 2 Schwesternstationen, einer Vorratskammer, einem Wäscheraum, einem Medikamentenraum und 2 mittelgroßen Räumen auf beiden Seiten der beiden Schwesternstationen. Einer davon, Zimmer 502, ist Gegenstand vieler Gerüchte und Legenden. Und fast jeder Neugierige, der im Laufe der Jahre in Waverly Hills eingedrungen war, wollte diesen Raum sehen. Hier sollen Menschen laut den Geschichten Gestalten gesehen haben, die sich in den Fenstern bewegten, körperlose Stimmen hören und, wenn man den Legenden Glauben schenken darf, sogar in den Tod gesprungen sein. Es gibt viele Gerüchte darüber, was in diesem Teil des Krankenhauses vor sich ging, aber das vielleicht größte Missverständnis war, dass es sich um eine Etage handelte, auf der psychisch kranke Tuberkulose-Patienten untergebracht waren. Das war aber nicht der Fall. Die Patienten hier waren weder verrückt, noch waren sie auf ihre Zimmer beschränkt. Sie konnten sich frei bewegen, genau wie die Patienten auf allen anderen Etagen des Sanatoriums. Dank seiner Gestaltung ermöglichte diese Etage den Patienten, weiterhin von der frischen Luft und dem Sonnenlicht zu profitieren, von denen man glaubte, dass sie die Krankheit heilen oder zumindest das Leben der Betroffenen verlängern könnten. Sie befand sich in der Mitte des Krankenhauses und die beiden Stationen, die sich von den Schwesternstationen aus erstreckten, waren an allen Seiten verglast und öffneten sich zu einem Terrassendach. Den Erzählungen zufolge wurde 1928 eine Krankenschwester tot in Zimmer 502 aufgefunden. Sie hatte Suizid begangen, indem sie sich an der Deckenlampe erhängt hatte. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 29 Jahre alt, unverheiratet und schwanger. Ihre Depressionen aufgrund ihrer Situation hatten sie wohl dazu getrieben, sich das Leben zu nehmen. Es ist nicht bekannt, wie lange sie in diesem Zimmer gehangen hatte, bevor ihre Leiche entdeckt wurde. Und dies sollte nicht die einzige Tragödie sein, die sich im Zusammenhang mit Zimmer 502 ereignete. Im Jahr 1932 sprang eine andere Krankenschwester, die im selben Zimmer arbeitete, von der Dachterrasse und stürzte mehrere Stockwerke in den Tod. Niemand scheint zu wissen, warum sie dies getan hat, aber viele spekulieren, dass sie möglicherweise über den Rand gestoßen wurde. Es gibt keine Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, aber die Gerüchte halten sich hartnäckig. Das sind jedenfalls die Geschichten. Wie bei so vielen Legenden gibt es keine Aufzeichnungen, die belegen, dass dies alles tatsächlich geschehen ist. Es gibt auch widersprüchliche Berichte darüber, wie die Frau sich erhängt hat. Einige sagen, sie habe es an der Lampe getan, andere an einem Rohr über der Tür und wieder andere sagen, an den Dachsparren. Es gibt keine Dachsparren. Das Rohr über der Tür war Teil einer 1972 installierten Sprinkleranlage und die Lampe hängt an einer dekorativen Kette, die das Gewicht einer Person nicht tragen würde. Es gibt keine tatsächlichen Unterlagen zu beiden Todesfällen, obwohl einige behaupten, die Geschichten seien von einem ehemaligen Mitarbeiter, John Thornberry, der 2006 verstorben ist, bestätigt worden. Laut Nachruf wurde er 1922 geboren, was bedeutet, dass er zum Zeitpunkt der angeblichen Todesfälle, die mit Zimmer 502 in Verbindung gebracht werden, 6 und 10 Jahre alt gewesen wäre. Das macht seine Bestätigung mehr als fragwürdig. Was ist also in Zimmer 502 passiert, dass so viele Menschen von paranormalen Erlebnissen dort berichten? Überaktive Fantasie oder etwas Reales? Es ist schwer zu sagen, aber es scheint wahrscheinlich, dass in diesem Zimmer etwas passiert ist, das die Legende überhaupt erst entstehen ließ. Was das jedoch gewesen sein könnte, weiß niemand. Die Geschichten von Zimmer 502 basieren vielleicht lose auf einigen vergessenen Fakten, aber die Wahrheit bleibt unter all den Spekulationen und Gerüchten verborgen. Trotzdem wurden weiterhin seltsame Vorfälle gemeldet. Im Laufe des folgenden Jahres erlebten Freiwillige, die an der Restaurierung des Gebäudes arbeiteten, gespenstische Geräusche, hörten zuschlagende Türen, sahen Lichter im Gebäude, obwohl es keine geben sollte, wurden mit Gegenständen beworfen, von unsichtbaren Händen geschlagen, sahen Erscheinungen in Türen und Fluren und vieles mehr. Heutzutage werden immer noch Geistertouren in dem alten Gebäude angeboten und man kann sogar ganze Nächte dort buchen. Würdet ihr euch trauen?
Nope.
Doch.
Ja gut, vielleicht schon. Alleine nicht.
Zwar, ja, alleine. Wer macht sowas schon alleine?
Gibt auch Leute, die sowas alleine
machen. Ja, das sind Creeps.
No offense.
Eremiten, sagt man zu diesen Leuten, die alles alleine machen wollen. Nein, natürlich, jeder soll das machen, was er möchte, ob mit oder ohne Leute. Andere Leute, meine ich.
Ob mit oder ohne Geister.
Aber ich würde es auch nicht alleine machen.
Nee,
Nein, das aber, nicht. Aber ich würde es machen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ich habe auch tatsächlich von einem noch gelesen, der da war, also der auch im Zuge einer paranormalen Untersuchung dort gewesen ist. Mhm. Und er ist halt auch komplett überzeugt, da einen Geist gesehen zu haben. Also das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Ne? Es war 2002 und da war er eben bei Bekannten in der Nähe von Waverly Hills. Und ja, dann hatten die eben diese Idee, da tatsächlich auch hinzugehen und da einfach mal zu gucken, was denn da so ist und wirklich eine PU zu machen. Und interessant war, dass es wohl wirklich eine stürmische Nacht war, also so richtig schönes Gruselfeeling. Ne?
Ja.
Er war auch eigentlich mehr dafür da, weil ihn die Historie interessiert hat.
Okay.
Nicht unbedingt so Geister oder irgendwelche Geschichten, die da mitstanden. Aber die sind halt da durchgelaufen, die haben sich alle Räume angeguckt, auch unter Führung. Die wurden also wirklich von den Besitzern da durchgeführt. Die sind nicht einfach so eingedrungen. Und ja, er beschrieb halt so wirklich eine ganz ungewöhnliche, präsente Atmosphäre. Er hat auch zuschlagende Türen gehört. Das könnte bei einer stürmischen Nacht natürlich durchaus der Wind sein.
Ja.
Er sagt wahrscheinlich nicht, weil das waren in so komischen Ecken, dass da kein Windzug wirklich gewesen ist. Aber das will ich jetzt auch nicht bewerten. Er sagt aber, dass er wohl eine deutliche Silhouette eines Mannes in einem Kittel den Flur kreuzen sah und dann in ein Zimmer verschwinden sah. Und die sind dann in dieses Zimmer gegangen und da war nichts. Na? Also da gab es auch keinen zweiten Ausgang oder so. Mhm. Also er ist fest davon überzeugt, das schreibt er auch, dass er hier ein geisterhaftes Erlebnis hatte. Es bleibt den Leuten überlassen, das zu glauben oder eben nicht.
Ist ja mit allem so, ne?
Ja. Also. Was ich auch ziemlich gruselig finde, die Kinder, die in dem Waverly Hills waren, die wurden vor allen Dingen oft auf das Dach gelegt oder gesetzt für die Sonne, für die Sonnenstrahlen. Und wenn man dann in dem Gebäude ist, dann und Richtung Dach, also so Richtung fünftes Stockwerk dann auch, soll man ganz oft das Lied Ring Around the Rosie hören, von Kinderstimmen gesungen.
Okay.
Also das stelle ich mir ein bisschen creepy vor, ehrlich gesagt, wenn ich dann da so durch die Gänge laufe und man hört dann plötzlich so ein Kind oder Kinder dieses Lied singen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie auch wirklich so ein bisschen in den Horrorfilmen, ne? Wenn das dann so ein bisschen wie so ein Echo halt und dann auch immer nur so Teile des Lieds und so. Das finde ich creepy.
Ja, das ist schon ein bisschen unheimlich.
Das beschert mir ein bisschen eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Selbst bei 30 Grad. 32.
Ja.
Wir wollen ja genau sein. 32 Grad, liebe Leute.
Wobei,
wir sitzen hier.
Meine Uhr sagt 33 Grad.
Wir sitzen hier bei 33 Grad, meine Lieben. Ja, so. Und hier drinnen weiß ich nicht, wie
50.
50. Nee, hier drinnen wird es tatsächlich vielleicht 2 Grad kühler sein, aber trotzdem. Ja, Tourangebote, Preise natürlich. Man kann ja da die Führungen buchen. Es gibt eine Führung, die ist komplett frei von Geistern etc. Das ist einfach eine historische Führung.
Mhm.
Die geht auch über Tag, circa 1,5 bis 2 Stunden. Und kann man für $22
finde ich aber okay.
Pro Person buchen. Das finde ich auch völlig in. Und die Preise sind echt gut. Ne? Also die paranormale Führung, die ist natürlich am Abend, die geht auch circa 2 Stunden.
Mhm.
$25 pro Person.
Finde ich auch noch voll okay.
Und dann kannst du halbnächtliche paranormale Untersuchungen buchen.
Okay.
Das sind dann 6 Stunden Formate, meistens Mitternacht bis 6 Uhr morgens.
Mhm.
Für $75.
Finde ich auch.
Ich auch.
Voll
ich finde
okay.
Das richtig okay Preise. Und die ganze Nacht kannst du eben auch tatsächlich buchen, 8 Stunden für $100.
Hä? Das ist voll okay, finde ich.
Mega. Ich finde das auch. Ich würde das definitiv bezahlen.
Ja.
Auch für eine ganze Nacht.
Das finde ich.
Würde ich voll bezahlen.
Ja,
finde ich. Man kann auch
definitiv
okay. Tatsächlich private Übernachtungen und Gruppenbuchungen machen.
Verrückt.
Ja. Also, man kann das tatsächlich so buchen. Man muss, also für so eine private paranormale Untersuchung mit Übernachtung, muss man mindestens 10 Leute sein.
Mhm. Ja, gut, macht's.
Ne? Das kostet dann auch wieder $1,000, also 100 Euro pro Person. Das finde ich völlig okay.
Ja.
Selbst vor allem dafür, dass es dann ganz privat ist.
Ja.
Ne? Nur du mit deinen Leuten, die du kennst.
Auf jeden Fall.
Und die privaten Übernachtungen gibt es da auch. Da kannst du dann quasi in den angrenzenden Gebäuden übernachten. Also es gibt noch ein Bunkhaus, also sowas wie ein Lagerhaus.
Mhm.
Und das Pumphaus, also Pumpenhaus. Ne? So wahrscheinlich Wasserpumpen, Wasseranlagen etc. Und da kannst du dann auch übernachten. Und da geht es maximal bis 10 Personen, aber mindestens ab 5.
Ah,
also $500 geht's los. Und dann ist aber günstig, weil pro zusätzliche Person sind es dann nur $50 statt 100.
Ja.
Ne, bis zu 10 Personen.
Geht voll klar.
Ja. Also finde ich
auch, falls ich jemals super irgendwie nach da Kentucky komme.
Ja. Nach da Kentucky.
Nach da Kentucky. Mach ich das.
Louisville.
Ja, sei ich doch.
Kentucky.
Nach da.
Nach da. Ja, das war's von mir, von meinem Waverly Hills Sanatorium.
Ja, vielen Dank.
Sanitarium.
Wie auch immer.
Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Geschichte.
Man sagt, dass es in keinem Haus in Salem mehr spukt als im Turner Ingersoll Haus, das vielen besser als das Haus der Sieben Giebel bekannt ist. Nathaniel Hawthorns Beschreibungen des Hauses der Sieben Giebel in seinem gleichnamigen Roman sind düster und unheilvoll. Sein fiktives Haus ist alt, verwittert und in einem furchtbaren Verfall begriffen. Diese Version des Hauses würdet ihr heute bei einer Führung nicht sehen. Aber ihr würdet von dem schrecklichen Fluch hören, der die dunkle Seite von Hawthorns Geschichte belebt. Der Roman, den er eine Romanze nannte, beginnt mit Szenen, in denen beschrieben wird, wie The Gables auf dem zerstörten Haus von Matthew Maule errichtet wurde. Als Oberst Pynchon beschloss, das Anwesen zu kaufen, schloss er sich anderen an, die Maule der Hexerei beschuldigten. Als Maule gehängt werden sollte, zeigte er auf Pynchon und sagte, Gott wird ihm Blut zu trinken geben. Pynchon erhielt das Land, das er begehrte, und baute sein Herrenhaus. Ein ähnlicher Fluch soll auch John Hawthorne, dem Urgroßvater von Nathaniel Hawthorne und einem der Richter in den Hexenprozessen von Salem, auferlegt worden sein. Einst das Haus eines Hut- und Schuhhändlers, gehört dieses historische Anwesen in der Derby Street von Salem heute zusammen mit mehreren anderen jahrhundertealten Häusern der House of the Gables Settlements Association. Heute dient es als Museum und Veranstaltungsort und lädt alle ein, durch seine Türen etwas über den in Salem geborenen Schriftsteller Nathaniel Hawthorne und das Leben in den 1840er Jahren zu erfahren. Bevor es Hepzibah Pynchon aus Nathaniel Hawthornes Roman Das Haus der Sieben Giebel von 1851 gab, gab es John Turner, den Sohn eines aus England stammenden Vertragsbediensteten. Obwohl die Ankunft seines Vaters in den amerikanischen Kolonien unter einem System erfolgte, das seinem Herrn mindestens 7 bis 12 Jahre Knechtschaft sicherte, drückte John Salem schnell seinen Stempel auf. Er war ein erfolgreicher Hut- und Schuhhändler und hatte bis 1668 ein ausreichendes Vermögen angehäuft, um ein neues Haus zu bauen. Dieses Haus erhielt später den Namen Haus der Sieben Giebel. Der ursprüngliche Bau war einfach gehalten, hatte nur 2 Zimmer und war 2,5 Stockwerke hoch. Aber John gab sich nicht damit zufrieden, nur ein Kaufmann zu sein. Nein, es gab noch viel mehr Geld zu verdienen. Er arbeitete in der Schifffahrt von Salem, wurde Kapitän und häufte mehr Geld an, als seine Nachbarn je hätten gebrauchen können. Als John 1680 starb, war er einer der reichsten Männer in der gesamten Massachusetts Bay Colony. Sein Nachlassinventar umfasste 14 Seiten, während das durchschnittliche Inventar der damaligen Zeit vielleicht nur 1 oder 2 Blätter lang war. Tatsächlich erbte John Turners Sohn, John Turner II., 6 Häuser in der Bucht, 200 Morgen Land und eine Handvoll Schiffe, die im Hafen von Salem anlegten. Ein ehemaliger Forscher der Colonial Williamsburg Foundation, Cary Carson, schrieb einmal, heute ist es das einzige Überbleibsel in Neuengland von der Art von Adelshäusern, die im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts in Nordamerika neue kosmopolitische Vorstellungen vom häuslichen Leben einführten. Der Kaufmann John Turner baute sich ein größeres und besseres Haus als die meisten seiner Nachbarn. Leider verlor die dritte Generation der Turners in Salem den Anschluss an das Vermögen und das geschätzte Familienhaus wurde 1782 an Samuel Ingersoll verkauft. Als der Seekapitän Samuel Ingersoll das Turner-Haus übernahm, hatte es sich von seinem ursprünglichen 2 Zimmern stark vergrößert. John Turner I. hatte später einen Küchenbau, einen Südflügel und eine 2-stöckige Veranda hinzugefügt. Er fügte auch die geheime Treppe hinzu, die viele dank Nathaniel Hawthornes Haus der Sieben Giebel kennen. Samuel Ingersoll hatte jedoch die Absicht, das Haus noch mehr zu verschönern. Er entfernte die berühmten Giebel und tauschte sie gegen aufwendige viktorianische Details aus. Aus dem Turner-Haus wurde das Turner-Ingersoll-Anwesen. Während der Ingersoll-Ära lud Samuels Tochter Susanna häufig ihren Cousin Nathaniel Hawthorne ein. Die Autorin Rosemary Ellen Gillay von Haunted Salem schrieb einmal, dass das Haus der Sieben Giebel von Turner und Ingersoll eine geisterhafte Erinnerung an ein gemachtes und dann verlorenes Schiffsvermögen ist. Eine Büste, die dem Fluch der Hexenprozesse von 1692 zugeschrieben wird. Aber die Turner-Ingersoll-Büste erinnert nicht nur an verlorene Reichtümer in der Schifffahrt, sondern auch an die Schuld von Nathaniel Hawthorne. Es war Nathaniels Urgroßvater John Hawthorne, der während der Hexenprozesse in Salem von 1692 als Richter fungierte. Wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht, mag Hawthorne seine Sympathie für die angeklagten Hexen geheuchelt haben, aber er hat seine Beteiligung an ihren Prozessen und Hinrichtungen nie bereut. Und sicherlich hat er während der Prozesse selbst nie Reue darüber gezeigt, dass er die Angeklagten in den Tod geschickt hat. Es heißt, dass Hawthorne wirklich an das Böse der Hexerei glaubte und sie als echte Bedrohung für die Bevölkerung von Salem ansah. Infolge der Hexenhysterie des späten 16. Jahrhunderts verlor die Familie Hawthorne den größten Teil ihres Vermögens. Selbst ihr hohes Ansehen in der Gesellschaft sank, zweifellos beeinflusst durch die Familien der angeklagten Hexen, die Gerechtigkeit für ihre toten Angehörigen suchten. Als Nathaniel 1804 geboren wurde, war der sogenannte Fluch der Familie Hawthorne noch nicht gebrochen. Als Junge verletzte sich Nathaniel am Bein und war 2 Jahre lang an das Turner-Ingersoll-Anwesen beschränkt. Susanna erzählte ihrem Cousin in dieser Zeit viel über die Geschichte des Hauses sowie über die Geschichte ihrer Familie und der Stadt Salem. Zunächst gestand Nathaniel, dass er sich für die Hexenprozesse von Salem interessierte, doch mit dem Alter und der Reife kam eine Art Abscheu vor seinem Vorfahren, dem Richter John Hawthorne, auf. Bis zu dem Punkt, an dem er Susanna erlaubte, ihn zu überzeugen, seinen Nachnamen zu ändern. Bis einige Generationen vor John Hawthorne wurde der Name Hawthorne tatsächlich als Hawthorne mit einem W geschrieben. Als Susanna Nathaniels Sorge um seine aufkeimende Schriftstellerkarriere ansprach, überredete sie ihn, das W wieder einzufügen. Auf diese Weise, so sagte sie, würde niemand jemals von Nathaniels dunkler, beschämender Abstammung erfahren. Leider machte Nathaniel trotz der Änderung des Nachnamens seine Abscheu vor John Hawthornes Sünden in so vielen seiner literarischen Werke deutlich. Auf den ersten Seiten von Nathaniel Hawthornes Debütroman »Der scharlachrote Buchstabe« nahm er sich die Zeit, sich für die Beteiligung seiner Familie an den Hexenprozessen von Salem zu entschuldigen. Er, Richter Hawthorne, hat sich beim Märtyrertod der Hexen so sehr hervorgetan, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, ihr Blut habe ihn befleckt. Ich weiß nicht, ob meine Vorfahren daran dachten, Buße zu tun und den Himmel um Verzeihung für ihre Grausamkeiten zu bitten. Auf jeden Fall nehme ich, der jetzige Schreiber, als ihr Vertreter, hiermit die Schande um ihretwillen auf mich und bete, dass jeder Fluch, den sie sich aufgeladen haben, jetzt und in Zukunft beseitigt werden möge. Im darauffolgenden Jahr 1851 veröffentlichte Hawthorne das von der Kritik hochgelobte Haus der Sieben Giebel und war damit erneut erfolgreich. Ähnlich wie die Familie Turner verloren die Ingersolls ihr Herrenhaus nach 3 Generationen. Als Susannas Sohn Horace das Familienvermögen verlor und das Haus 1879 verkaufte. Im Jahr 1908 kaufte die Philanthropin Caroline Emerton das berüchtigte Turner-Ingersoll-Haus mit der Absicht, es in ein Museum umzuwandeln. Sie beauftragte den bekannten Restaurierungsarchitekten Joseph Everett Chandler mit der Durchführung aller Renovierungsprojekte. Unter Caroline Emertons Anleitung erweckte Chandler die tatsächlich 8 Giebel des Hauses wieder zum Leben und baute auch Hepzibah Pyncheon's Sandshop aus dem Buch nach. Heute ist das Haus der 7 Giebel von Turner und Ingersoll viel mehr als nur ein Museum. Emerton erwarb weitere Immobilien, die mit Nathaniel Hawthorne in Verbindung stehen. Aber die eigentliche Frage, die wir uns ja nun sicherlich alle stellen, ist doch, spukt es im Turner-Ingersoll-Anwesen? Nun, das hängt davon ab, wer gefragt wird. Jedes Jahr veranstaltet das Museum eine Reihe von Theaterstücken, die sich alle um die Hexenprozesse von Salem drehen. Dazu gehören Stücke wie Legacy of the Hanging Judge, das heißt von Richter John Hawthorne, und Spirits of the Gables, eine Nachstellung von Nathaniel Hawthornes Buch. Was die Geister außerhalb der Theatervorstellung betrifft, nun ja, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Reiseleiter neigen dazu zu behaupten, dass es im Turner Ingersoll überhaupt nicht spukt. Auf die Frage, ob irgendwelche Geister im Haus herumspuken, antworten sie schnell, nein, hier gibt es keine Geister. Aber die örtlichen Überlieferungen erzählen eine andere Geschichte und viele Besucher, die das Haus der 7 Giebel in Salem betreten, tun dies auch. Seit vielen Jahren wird von einer Reihe von Geistern berichtet, die im Turner-Ingersoll-Anwesen leben sollen. In dem berühmten Geheimtreppenhaus haben Besucher den Geist eines Mannes gesehen, der die Treppe hinauf und hinunter kletterte. Diejenigen, die ihn gesehen haben, bringen seine geisterhafte Existenz schnell mit der Underground Railroad in Verbindung. Aber das Turner-Haus war, selbst im 18. und 19. Jahrhundert, nie eine Station der Underground Railroad. Zudem wurde die Geheimtreppe erst fast 50 Jahre nach Ende des Bürgerkrieges gebaut. Andere berichten, dass sie einen Phantomjungen sehen, der auf dem Dachboden spielt. Den ganzen Tag über hört man seine kleinen Schritte auf der Treppe herumhüpfen, während er kichert und lacht. Einem Historiker zufolge diente der Dachboden einst als Quartier für die Bediensteten des Anwesens. Es ist also möglich, dass es sich bei dem geisterhaften Jungen um einen der Bediensteten handelt, die einst im Anwesen lebten. Andere glauben fest daran, dass es sich bei dem kleinen Jungen um Julian, den Sohn von Nathaniel Hawthorne, handelt. Allerdings besuchte Nathaniel zu der Zeit, als er Kinder hatte, das Turner Ingersoll-Anwesen bei weitem nicht mehr so häufig wie in seiner Jugend und es gibt auch keine Aufzeichnung darüber, dass Julian jemals auf diesem Anwesen war. Das letzte, häufig gesehene Gespenst im Haus der Sieben Giebel ist niemand anderes als Susanna Ingersoll, Nathaniel Hawthorns Cousine, die ihn mit den schrecklichen Geschichten der Hexenprozesse in Salem erfreute. Ihr Geist wurde gesichtet, wie er durch die Flure ihres ehemaligen Hauses spazierte und sogar aus den Fenstern spähte, um diejenigen zu sehen, die das Anwesen durch den Garten unten betraten. In dem Anwesen gibt es weitere unerklärliche Vorgänge, wie das willkürliche An- und Ausschalten von Lichtern oder das selbstständige Betätigen von Wasserhähnen. Sowohl Museumsmitarbeiter als auch Besucher haben berichtet, dass sie das Gefühl haben, ein unbekanntes Wesen sei im Haus. Eine Hellseherin hat das Haus einmal besichtigt und behauptet, sie habe einen kleinen Jungen gesehen, der in der Nähe der Giebel spielte und ihn sogar auf einem Foto festgehalten. Um die Spukgeschichte des Anwesens noch interessanter zu machen, wurde mitgeteilt, dass im Haus versteckte Räume entdeckt wurden, ein Speisesaal, in dem einst Musikaufführungen und Tänze veranstaltet wurden, sowie ein Buchhaltungsraum, über den in Hawthorns Roman geschrieben wurde. Solltet ihr jetzt also den Wunsch verspüren, auf den Spuren des Schriftstellers Nathaniel Hawthorns zu wandeln, gibt es keinen besseren Ort dafür als das Turner Ingersoll-Anwesen, Hawthorns Haus der Sieben Giebel. Das Museum umfasst sein ehemaliges Geburtshaus, das Haus seiner Kindheit und ja, auch natürlich das Haus der Sieben Giebel. Was Geister und Spuk angeht, so habt ihr vermutlich am meisten Glück auf dem Dachboden des Turner Ingersoll, wo ein Zeuge behauptet, von unsichtbaren Händen gewürgt worden zu sein. Aber ob man das wirklich möchte? Zweifelhaft.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Das Ingersoll-Haus.
Yes.
Das Haus der Sieben Giebel. Mhm. Ich fand es jetzt sehr cool, dass du die ja mehr oder weniger auch die Geschichte von diesem Hawthorne erzählt hast, weil wir haben ja in Folge 117, habe ich ja über die Salem-Hexenprozesse berichtet. Da kam der Hawthorne, der John Hawthorne, kam da ja auch mal kurz drin vor als Richter.
Ja, ja, genau.
Also wirklich nur mit einem Nebensatz. Aber da musste ich direkt dran denken. Und für alle, die mehr in Salem noch interessiert sind, Folge 117.
Also vor allem, was die Hexenprozesse
genau, was angeht. Genau, da geht es halt wirklich um diese Hexenprozesse und was für Frauen da ja verurteilt worden sind, grundlos oder grundlos in Anführungszeichen. Ne? Genau. Also, für die waren das ganz tolle Gründe und für uns heute lachen wir drüber und sagen, what the fuck.
Ja.
Das entbehrt ja jeder Logik quasi. Aber finde ich cool.
Ja, also, deswegen, also ich fand das auch spannend, halt nochmal was in Salem selber aufzugreifen. Und noch kurz, der John der Zweite hatte ja auch 200 Morgen Land vererbt bekommen. Und ich habe natürlich nachgeguckt, wie viel das ist, weil unter 200 Morgen kann sich unser eins jetzt nicht wirklich was vorstellen. Und das sind 4,14 Quadratkilometer, also circa 70 Fußballfelder. Für alle, die gerne in Fußballfeldern rechnen.
Ich habe, ehrlich gesagt, also selbst wenn man mir sagt 70 Fußballfelder, I don't know. Ja, also ich weiß, ein Fußballfeld ist groß und seit ich Ted Lasso gucke, ja, vielleicht hätte ich dann ein bisschen mehr, aber trotzdem.
Ja, es ist aber halt.
Die Größenordnung kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, ja. So, ne? Aber manche vielleicht ja schon.
Ja, manche möglicherweise schon, das stimmt.
Ja, dann habe ich ja auch die Underground Railroad erwähnt.
Railroad.
Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist. Und diese Underground Railroad war ein geheimes Netzwerk in den USA im 19. Jahrhundert, das versklavten Menschen half, aus den Südstaaten zu fliehen und in den Norden oder nach Kanada zu gelangen,
oh, wo sie frei sein konnten. Oh, davon habe ich schon mal gehört.
Ja, irgendwas, da gibt es auch ein Buch.
It rings a bell.
Ja, ich habe auch ein Buch auf meiner Wishlist, was so ja heißt.
Ach, deswegen vielleicht.
Das kann
ich glaube,
sein.
Ich habe das auch auf der Wishlist.
Ja, das kann sein. Und diese Railroad bestand aus Fluchtrouten, also sicheren Häusern, Safe Houses und Helfer und Helferinnen.
Mhm.
Na, also es war jetzt halt kein richtiger Zug.
Ne, ja, sondern ja, halt man Railroad, weil wahrscheinlich so viel Traffic da drauf war, ne, so viel Verkehr
quasi. Ja, so ein Untergrundnetzwerk halt. Ne? Genau, und man kann dieses Haus selbstverständlich ja besuchen, weil es ist ein Museum. Und es gibt so ein Mansion-Tour-Package, was man ja kaufen, buchen kann. Da hat man dann halt eine 45-minütige Tour des Hauses selber, Zugang zu einer 30-minütigen Audiotour für das Gelände, Zugang noch zu den anderen Gebäuden, also zum Geburtsort von Nathaniel Hawthorne und dem Counting House und natürlich auch dem Museumsladen und sowas. Und das kostet $25.
Das ist auch okay.
Ja, für Kinder $17. Es gibt aber natürlich in Salem selber auch verschiedene Anbieter von verschiedenen Touren, die man da so generell in Salem machen kann. Ne, also ein Anbieter, wo ich auch viel für meine Geschichte hergezogen habe von der Seite, das ist Ghost City Tours. Mhm. Und die machen zum Beispiel eine Tour mit Geister von Salem oder einen über die Salem-Hexenprozesse.
Ja.
Und die dauern alle so 1,5 Stunden ungefähr und kosten $29,99 für Erwachsene und für Kinder $14,99.
Cool. Also statt unsere Folge zu hören, könntet ihr auch einfach die Salem-Hexenprozesse-Tour in Salem buchen.
Richtig. Ihr könnt auch beides machen.
Ihr könnt auch beides machen. Ihr könnt auch die
Hexenprozesse-Tour machen,
die Hexenprozesse hören und dann nochmal die Tour dazu machen.
Genau. Nee, aber nach Salem würde ich tatsächlich auch gern mal. Das sieht alles sehr schön aus da.
Ja, also das wäre vielleicht auch so ein Städtchen, wo ich vielleicht mal hinwollen würde. Ja,
mal schauen. Aber vielleicht, wenn es einen anderen Präsidenten gibt.
Ja.
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 Ja, ja, aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht für den Aftertalk und wäre damit mit meiner Geschichte jetzt auch durch. Und dann könnten wir zum Abschluss der Folge gehen.
Zum Abschluss der Folge.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich fange jetzt an mit meiner Empfehlung, jetzt wo ich meinen Einsatz auch hinbekommen habe. Und ich möchte euch ein Buch empfehlen, das wir kürzlich in unserem kleinen privaten Buchclub gelesen haben und ich wirklich nachhaltig beeindruckt davon bin, und zwar Emmas Herz.
Ein sehr schönes Buch.
Ja, also ich bin eigentlich nicht so die Romance-Leserin, die Liebesgeschichten-Leserin. Es geht hier tatsächlich um eine Liebesgeschichte, aber die ist so frei von Schnulze eigentlich, sondern die ist einfach nur voll mit Gefühl, voll mit Emotionen. Es bricht einem zwischendurch das Herz und also es ist unfassbar schön. Die Schrift, also die Schrift, die Schreibstil, ich lese auf Bücher, wisst ihr, der Schreibstil ist auch total nahbar, wird flüssig geschrieben und es geht einfach um Emma, die, nachdem sie in ihrer Highschool-Zeit schon die Liebe ihres Lebens kennengelernt hat, Jesse, dann irgendwann nach ein Jahr nach der Hochzeit, dann sind die, ich glaube, 26 oder so, stürzt Jesse halt mit einem Hubschrauber ab und wird vermisst. Der stürzt über dem Atlantik ab und für sie bricht halt eine Welt zusammen. Und ja, sie kämpft sich durch diesen Trauerprozess. Sie lernt wieder zu leben. Und also es ist schon wirklich, man muss halt auch Bock drauf haben. Und dann ist halt eines Tages die Nachricht, die ihre ganze Welt erneut erschüttert, nachdem sie sich erneut verlobt hat, dass Jesse gar nicht tot ist. Und ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Man geht bergauf, bergab. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Auf jeden Fall.
Man weint ein paar Tränen zwischendurch, also ich zumindest.
Ich auch.
Und aber es ist so wundervoll. Es ist einfach schön und wholesome. Mir fällt kein deutsches Wort gerade ein. Es ist so wholesome. Und ja. Es ist ein tolles Buch, also Emmas Herz von Taylor Reid Jenkins. Lasst euch nicht, nein, andersrum, Taylor Jenkins Reid.
Ja.
So, Taylor Jenkins Reid. Und lasst euch nicht von dem Cover
abschrecken.
Das ist wirklich das beste Beispiel für Never Judge a Book by its Cover.
Ja, weil das, also wenn ich nur das Cover plus Klapptext gehabt hätte, ich hätte nicht mehr im Buchladen danach gegriffen.
Nee, ich auch nicht.
Aber unsere Tante hat es halt penetrant vorgeschlagen. Irgendwann wurde es halt gezogen.
Ja.
Und ja.
Gut so.
Ja. Also das Cover erinnert wirklich eher an so ein Jugendbuch.
Ja, Jugendliebe, so. Romanze, Drama, also Drama von Jugend, Teenagern.
Ja, so. Aber ja, das Buch lohnt sich trotzdem ja. Auf jeden Fall.
Das ist meine Empfehlung.
Sehr schön. Ich möchte euch heute zur Abwechslung mal, kommt so eine Empfehlung von mir, ein Cozy Game empfehlen.
Oh,
normalerweise kommt das ja immer von Katharina. Aber ich habe jetzt durch TikTok ein Cozy Game gefunden, das heißt Tiny Bookshop. Das gibt's, ja. Ich meine, also es gibt's für die Switch und auf Steam. Und ja, da hat man halt so einen kleinen, ja, sein Auto mit so einem Anhänger, wo man so einen Mini-Buchladen drin sich aufbauen möchte. Ja, und hält dann, kommt in so eine neue Stadt, Buxtonbury.
Buxtonbury.
Und, wow. Kann dann irgendwann an verschiedene Orte sich halt den Tag über hinstellen und interagiert mit verschiedenen Leuten, die man halt so dann auch kennenlernt und die einem Tipps geben und immer neue Orte zeigen. Und man muss halt immer gucken, dass man genug Bücher im Lager hat und sein Regal geschickt auffüllt für den Standplatz, wo man hingeht. Wenn man dann da ist, kann man Bücher empfehlen. Ne, dann fragen manche immer so, ja, hier, ich suche was. Dann sagen die, was die so suchen und was die haben wollen. Dann muss man halt auch das richtige Buch finden, was dann zu denen passen könnte.
Mhm.
Und das Witzige ist halt, die Bücher, die man da dann hat, das sind halt aber auch richtige Bücher. Ne, also da gibt's dann...
Ja, so echte Titel.
Genau, echte Titel. Ne, also da gibt's dann so die Herren von Winterfell zum Beispiel oder Heartstopper.
Auf dem Foto
Romeo hast und Julia.
Du die Akutar gehabt.
Genau, das
ich,
reicht ne? der... Nee, das...
Sieben Höfe.
Reicht der Sieben Höfe, genau. Ja, und es ist einfach so ein absolutes Cozy Game.
Ja.
Ja, und das möchte ich euch empfehlen. Also ich habe es jetzt für, ich glaube, 17 Euro oder so gekauft auf Steam. Was bei, das jetzt auf der Switch kostet, weiß ich nicht.
Bei Gelegenheit werde ich das bestimmt auch mal
aber purchasen. Aber es ist ganz nett auf jeden Fall. Also ich finde es sehr entspannt.
Ach, ja, das soll ein Cozy Game ja auch erreichen.
Ja, genau. Ja, und dann stelle ich meine Frage direkt hinterher. Würdest du lieber dein 80-jähriges Ich treffen oder deine 80-jährige erste Liebe?
Mein 80-jähriges Ich.
Ja?
Ja.
Obwohl. Ich glaube, ich würde lieber meinen 80-jährige erste Liebe treffen wollen.
Obwohl. Ja, weil warte
so ein,
mal.
Weil ich glaube, ich so ein bisschen Angst davor hätte, was mir mein 80-jähriges Ich so noch über mein Leben und über mich erzählen könnte, was ich vielleicht gar nicht alles so wissen will. Dann unterhalte ich mich lieber mit meiner 80-jährigen ersten Liebe. Reden, was der so erlebt hat.
Also reden
so.
Wir quasi vom ersten Freund.
Ja. Oder halt, wenn du wirklich vorher jemanden unsterblich geliebt hast. Aber,
ja dann, schwierig. Ich habe, ich glaube, es würde mich schon interessieren, wie der so, wie der dann so sein Leben verbracht hat, irgendwie.
Und ob er sich sein ganzes Leben nach dir verzichtet hat.
Ja, bestimmt. Vor allem, nachdem ich den hab gehen lassen.
Ja, wer weiß.
Ja, er verzehrt sich heute noch nach mir. Bestimmt hängt er jedes Mal an diesem Podcast hier, an unseren Lippen. Und hört mich reden.
Nein, also ich würde, auf jeden Fall meine 80-jährige Liebe.
Ja,
als
ich glaube, vielleicht will ich das auch lieber. So. Ich will, glaube ich, nicht wissen, was für Zipperlein ich noch alles so bekommen werde. Ja. Das, wie unfit ich noch werde. Wie taub und blind.
Aber vielleicht kriegst du ja mit 60 so einen Kick und dann wirst du noch mal voll sportlich oder so.
Ja, klar. Schön.
Ne? Ja, schön. Und deine Frage?
Meine Frage ist auch kurz und knackig. Bist du jemand, der seine Dosen an der Arbeit spült oder sie dreckig mit nach Hause nimmt?
Ich nehme sie dreckig mit nach Hause.
Ernsthaft?
Ja.
Aber warum machen das alle?
Warum soll ich die denn an der Arbeit spülen? Ich tue die zu Hause in die Spülmaschine und gut ist.
Aber das ist doch in 2 Minuten gespült und dann tut man auch keine dreckige Dose mehr in seine Tasche und ich spüle die immer an der Arbeit.
Nee, ich nie.
Weil ich will einfach keine dreckige Dose mit nach Hause in meine Tasche packen und
ich habe da jetzt nicht so ein Ick mit.
Boah, das machen so viele auch bei uns. Die nehmen alle ihre Dosen ungewaschen mit nach Hause.
Nee, also bei uns machen die meisten, die stellen die halt da in die Spülmaschine Aber das würde ich zum Beispiel.
Ja, das würde ich auch nicht machen.
Noch weniger machen, weil ich dann wüsste, die ist bestimmt irgendwann weg. Ja. Weil die irgendjemand dann einfach nimmt. Nee, und aber ich muss auch sagen, bei uns an der Arbeit in der Küche, das ist, was da aus diesem Wasserhahn kommt, das ist, da ist nichts mit Druck dahinter, das ist nur so ein Plätschern daraus.
Ja,
da
okay, kannst gut, du
auch nicht vernünftig spülen, aber selbst wenn, nee,
habe ich noch nie gemacht. Okay, wir haben schon eine sehr moderne Küche da, aber
nee, habe ich noch nie gemacht.
Krass, ich spüle die immer und ich verstehe es nicht, aber gut. Das ist so, ja, gut, aber spannend. Ich bin sehr gespannt, welche Teams...
We don't judge.
We listen and we judge. Aber ich bin sehr gespannt, welche Teams ich jetzt hier dann... Ob ich alleine auf weiter Flur bin mit meinem... Was ist denn das? Mit meiner Angewohnheit? Mit meinem Ich?
Mit deiner Macke.
Mit meiner Macke.
Nein, mit deiner Angewohnheit einfach.
Vielleicht stehe ich alleine da. Ja, ich meine, vielleicht. Die Nutella-Frage damals war recht ausgeglichen.
Ja, das... Ja...
Mal sehen.
Das mit den Händewaschen muss ich noch posten.
Ja. Ja, stimmt.
Aber da stehe ich wahrscheinlich sehr auf weiter Flur alleine da.
Möglich.
Juti.
Dann war es das für heute.
Ja. Wir hoffen, ihr genießt diese sommerlichen Temperaturen.
Und die, so die es genauso wir. Hassen wie wir, es dauert nicht mehr lang, gutes dann ist Herbst.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Eine schlimme Infektion, die vor allem die Lungen befällt.
Okay.
Das neue Gebäude, bekannt als Waverly Hills, wurde 2 Jahre später... Okay.
Das ist die Kaffeemaschine, die sich selbst schaltet.
Ja.
Schön. Gastauftritt.
Mhm. Manchmal wurden die Patienten auch auf das Dach gelegt, wo sie von der echten Sonne beschienen werden konnten. Ebenso wie eine Operation, bei der die Muskeln und Rippen aus der Brust eines Patienten entfernt wurden, damit sich die Lunge weiter ausdehnen und mehr Sauerstoff ausnehmen konnte. Wurden die Leichen heimlich zu den wartenden Zügen. Aber ein Jahr später, als Woodhaven Sanitarium besteht da.
Mann. Ist das nicht Sanitarium? Nicht Sanitarium?
Was?
Du hast Sanitarium gesagt.
Sanitarium, gerade. Sanitarium.
Aber
Sanitarium. Ist ja, also ja, es wurde Sanitarium geschrieben, aber...
Sanitarium?
Ja.
Ist das nicht Sanitarium?
Sanitarium. Ich glaube, ja. Ich schreibe jetzt Sanitarium. Das klingt besser.
Vielleicht bin ich auch voll falsch.
Also ein Buchstabe wird okay sein, wenn man den jetzt so ändert, damit es besser ist. Weißt du? Wurden Waverly Hills und das umliegende Gelände von Robert Alberhasky gekauft, der die Christ the Redeemer Foundation. Auch dieser Plan schlug fehl. Auch dieser Plan schlug fehl und 2001.
Ach so, 2001?
Ja.
Okay.
2001. Wird oft ein Mädchen ohne Augen gesehen, das herumläuft und dort das herumläuft. Und fast jede Neugierde, der im Laufe der Jahre in Waverly Neugierige. Ich denke gerade, Neugierde macht keinen Sinn.
Nee.
Fast jeder Neugierige. Das macht mehr Sinn.
Ja.
Sogar in den Tod gesprungen sein. Es gibt viele Gerüchte darüber, was in diesem Teil... Warum riecht es hier auf einmal so?
Weiß nicht.
Was ist das? Riechst du das?
Nee. Bisher nicht.
Das riecht wie... Waren an allen Seiten verglast und öffneten sich zu einem Terrassendach. Den Erzählungen zufolge wurde 1928 eine Krankenschwester tot im Zimmer 502, nicht 205.
Sollen wir jetzt den Schrei einblenden? Das wäre schon makaber.
Aber witzig. Ja, schon. Überaktive Fantasie oder etwas Reales? Es ist schwer zu sagen. Die Geschichten von 502 Geschichte? Geschichten.
Als John 1680 starb, war einer der reichsten Männer in der gesamten Massachusetts. Massachusetts. Gott, was für ein. Können die sich nicht mal normale Namen ausdenken? In der Tat hat John Turner. Genau das. Selbst ihr hohes
Ansehen.
Er, Richter Hawthorne, hat sich beim Märtyrertod, als zu seiner Sohn Horace das Familienvermögen verlor. In dem berühmten geheimen Treppenhaus haben Besucher den Geist eines Mannes gesehen, der die Treppe hinauf und hinunter klettert. Hinunter.